Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht im Philemonbrief. Wir wollen weitermachen in unserer Reihe durch diesen kurzen Brief und weil er so kurz ist, lese ich ihn wieder komplett heute Morgen. Die Predigt wird sich dann schwerpunktmäßig auf die Verse 8 bis 21 bzw. bis 25 beziehen. Wir hören das Wort Gottes. Paulus, ein Gefangener Christi Jesu und Timotheus, der Bruder an Philemon, unseren geliebten Mitarbeiter und an die geliebte Appia und Archippus, unseren Mitstreiter und an die Gemeinde in deinem Haus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott und gedenke allezeit an dich in meinen Gebeten, weil ich von deinem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus hast und von deiner Liebe gegenüber allen Heiligen, damit deine Gemeinschaft im Hinblick auf den Glauben für Christus Jesus wirksam werde durch die Erkenntnis all des Guten, das in euch ist. Denn wir haben viel Freude und Trost um deiner Liebe willen, denn die Herzen der Heiligen sind durch dich erquickt worden, lieber Bruder. Darum, obwohl ich in Christus volle Freiheit hätte, dir zu gebieten, was sich geziemt, so will ich doch um der Liebe willen vielmehr eine Bitte aussprechen, in dem Zustand, in dem ich bin, nämlich als der alte Paulus und jetzt auch ein Gefangener Jesu Christi. Ich bitte dich für mein Kind, das ich in meinen Fesseln gezeugt habe, Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Ich sende ihn hiermit zurück. Du aber nimm ihn auf wie mein eigenes Herz. Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er mir an deiner Stelle diene in den Fesseln, die ich um des Evangeliums willen trage. Aber ohne deine Zustimmung wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht gleichsam erzwungen, sondern freiwillig sei. Denn vielleicht ist er darum auf eine kurze Zeit von dir getrennt worden, damit du ihn auf ewig besitzen sollst. Nicht mehr als einen Sklaven, sondern was besser ist als ein Sklave, als einen geliebten Bruder, besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Wenn du mich nun für einen hältst, der Gemeinschaft mit dir hat, so nimm ihn auf wie mich selbst. Wenn er dir aber Schaden zugefügt hat oder etwas schuldig ist, so stelle das mir in Rechnung. Ich, Paulus, schreibe es eigenhändig, ich will es erstatten. Ich will ja nicht davon reden, dass du auch dich selbst mir schuldig bist. Ja, Bruder, lass mich von dir Nutzen haben im Herrn. Erquicke mein Herz im Herrn. Im Vertrauen auf deinen Gehorsam schreibe ich dir, weil ich weiß, dass du noch mehr tun wirst, als ich dir sage. Zugleich aber bereite mir auch eine Herberge, denn ich hoffe, dass ich euch geschenkt werde durch eure Gebete. Es grüßen dich Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Amen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, vielleicht erinnerst du dich noch ganz genau an den Tag, an dem du Christ geworden bist. Vielleicht war es bei dir aber auch so ein Prozess über eine längere Zeit und du weißt gar nicht so genau den Tag, sondern nur den Zeitraum, in dem du langsam begriffen hast, dieser Jesus, der ist wirklich für meine Sünden gestorben. Vielleicht bist du auch in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und du kannst dich gar nicht mehr an einen Tag erinnern, an dem du kein Christ warst. Wie auch immer deine Geschichte geht, wenn du heute an Jesus Christus glaubst, dann ist vieles in deinem Leben neu. Natürlich sind viele Dinge auch noch wie vorher. Du hast Bedürfnisse, du bist manchmal gut drauf, manchmal auch nicht so. Du freust dich über Dinge, du leidest über andere Dinge. Aber was die grundsätzliche Ausrichtung deines Lebens angeht, hast du ein neues Leben, eine neue Ausrichtung. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17, wir haben das eben gelesen, darum ist jemand in Christus. Könnten auch sagen, glaubt jemand an Jesus Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. In dieser Predigt heute Morgen wollen wir uns einen Mann genauer anschauen, der genau das erlebt hat. Dass sein Leben diese 180-Grad-Wende gemacht hat. Sein Name ist Onesimus. Onesimus lernte Jesus kennen und sein Leben wurde auf den Kopf gestellt, eben völlig neu. Was wissen wir aus Gottes Wort über diesen Onesimus? Onesimus war ein Sklave in Kolosse, einer kleinen, recht unbedeutenden Stadt in der heutigen Türkei. Sein Besitzer und Herr hieß Philemon. Und dieser Philemon war irgendwann durch die Predigt von Paulus zum Glauben gekommen. Onesimus war über seine Sklavenrolle alles andere als begeistert. Und eines Tages hat er beschlossen, ich werde jetzt abhauen. Und so ist er geflohen von seinem Herrn. Und ob das nicht reichte, hat er vorher noch einen gewissen Geldbetrag von seinem Herrn gestohlen. Und mit diesem Geld setzte er sich ab und kam irgendwann nach Rom. Ich weiß nicht, ob Onesimus in Rom jetzt sein großes Glück gefunden hat, also das, was er sich vorgestellt hat, aber ich bezweifle es. Sklaven im alten Rom, im Römischen Reich, die waren meistens tätowiert, oft sogar an der Stirn. Sie mussten also ihre Tätowierung gut verstecken, um nicht als entflohene Sklaven aufzufallen. Und wenn sie erwischt wurden, dann drohten ihnen grausame Strafen. Man schätzt, dass im Römischen Reich ungefähr ein Drittel der Bevölkerung Sklaven waren. Und wenn die sich zusammengetan hätten, um dann gegen die Sklaverei eben zu kämpfen, dann hätte das Römische Reich ein ziemliches Problem gehabt. Und von daher hat das Römische Reich ziemlich harte Strafen erlassen gegen Menschen, gegen Sklaven, die versucht haben, vor ihren Herren zu fliehen. Onesimus durfte sich also nicht erwischen lassen. Der bekannteste Sklave, der jemals versucht hat zu fliehen, das war Spartacus. Das war gut 100 Jahre her, als Onesimus gelebt hat. Und dieser Spartacus war aus einer Gladiatorenschule geflohen und hat tausende anderer Sklaven motiviert, gegen das Römische Reich zu kämpfen und einen Aufstand zu machen. Und als die Römer schließlich es geschafft hatten, ihn zu besiegen und seine Soldaten, haben sie die 5000 ehemaligen Sklaven, die sie besiegten, als Abschreckung alle entlang einer einzigen Hauptstraße kreuzigen lassen. Jeder in Rom sollte sehen, das passiert als Sklave, wenn du es wagst, abzuhauen. Onesimus kam nach Rom und er durfte auf gar keinen Fall entdeckt werden. Er war vermutlich ständig auf der Flucht. Er hatte ja Geld gestohlen von seinem Herrn, aber wie lange würde das reichen? Und eines Tages traf er Paulus. Und auch da wissen wir nicht genau, wie das passierte. Aber diese ganze Geschichte ist schon ironisch. Ja, Onesimus ist tausende Kilometer von zu Hause weg. Und er trifft den Paulus, durch den sein Herr vor einigen Jahren zum Glauben gekommen war. Und ist mitten in der Millionenstadt Rom. Und Paulus erzählte ihm von Jesus. Und dann wurde das Leben von Onesimus auf den Kopf gestellt. Und was vielleicht in unseren Ohren wie ein verrückter Zufall klingt, das war kein Zufall. Denn bei Gott gibt es keine Zufälle. Onesimus suchte ein besseres, er suchte ein neues Leben. Aber er suchte dieses neue Leben auf dem völlig falschen Weg. Gott sah das. Und er wollte Onesimus das wirkliche neue Leben schenken. Und deswegen sorgte er dafür, dass Onesimus und Paulus in Rom aufeinander trafen und Onesimus so Jesus kennenlernte. Was wird neu, wenn wir Christen werden? Dieser Frage wollen wir heute nachgehen, wenn wir uns das Leben des Onesimus anschauen, wie wir es im Philemonbrief nachlesen können. Das ist auch mein Thema für heute Morgen, was neu wird, wenn man Christ wird. Ich habe drei Punkte. Wenn man Christ wird, bekommt man erstens ein neues Leben, zweitens eine neue Familie und drittens neue Herausforderungen. Nochmal, was wird neu, wenn man Christ wird? Wenn man Christ wird, bekommt man erstens ein neues Leben, zweitens eine neue Familie und drittens neue Herausforderungen. Und ich möchte euch ermutigen, gerade heute die Bibel aufgeschlagen zu lassen, weil wir immer mal wieder in dem kurzen Brief hin und her springen. Und übrigens werden wir uns nächste Woche in der Predigt, so Gott will, dieselben Verse noch einmal anschauen. Und dann werden wir genauer sehen, wie das Verhältnis zwischen Paulus und Philemon ist. Also da würden wir Philemon in den Fokus nehmen. Heute allerdings soll es um Onesimus gehen und als erstes in unserem ersten Punkt um sein neues Leben. Erstens, wenn man Christ wird, findet man neues Leben. Ja, wie auch immer deine Geschichte geht, darüber, wie du Christ geworden bist, seit diesem Tag hast du ein neues Leben. Du hast seitdem kein besseres Leben. Zumindest nicht in dem Sinn, dass dein Leben halt vorher ganz okay war und jetzt ist es halt durch Jesus besser geworden. Das ist nämlich das Problem unserer heutigen Zeit. Viele Menschen sehen Religion genau so. Sie denken, mein Leben läuft so ganz in Ordnung, aber irgendwas fehlt. Und dieses Irgendwas suche ich dann in irgendeiner Religion, die meine spirituellen Bedürfnisse erfüllt. Beim christlichen Glauben funktioniert das nicht. Auch wenn viele Menschen versuchen, den christlichen Glauben so zu leben. Der christliche Glaube kommt nicht auf dein normales Leben noch so obendrauf. Der christliche Glaube ist nicht dafür da, um dein Leben irgendwie besser zu machen, sondern es geht darum, dass dein Leben neu wird. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, dann sagt er nicht, der hat ein besseres Leben, sondern er sagt, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Was Jesus hier sagt, ist, du warst tot, jetzt bist du lebendig. Und zwar geistlich gesehen. Nicht körperlich gesehen natürlich. Ja, nehmen wir zum Beispiel als Beispiel Paulus. Bei Paulus war es sogar körperlich genau andersrum. Als Nichtchrist war er jung. Da stand Paulus voll im Saft. Er hatte Energie. Diesen Philemon-Brief schreibt er als alter Mann. Wenn ihr in Vers 9 schaut, da nennt er sich sogar so. Der alte Paulus. Paulus war gezeichnet von mehreren Schiffbrüchen, von Auspeitschungen, von Gefängnisaufenthalten und von Steinigungen. Spricht dann sogar im 2. Korintherbrief von einem Pfahl im Fleisch. Wir wissen nicht, was das war. Körperlich gesehen war Paulus wesentlich toter als früher. Wir haben eben gelesen, dass Paulus schreibt, wir sind Sterbende. Aber dann fügt er hinzu, siehe, wir leben. Geistlich gesehen war er früher tot, als er voll im Saft stand. Aber jetzt ist er geistlich lebendig. Das bedeutet, er war ein Feind Gottes, völlig blind für die Schätze des Evangeliums in Gottes Wort. Vor einigen Monaten habe ich mal das Bild von Geschmacksknospen verwendet. Ja, Paulus hatte keine Geschmacksknospen für das, was in diesem Buch zu lesen und zu finden ist. Und dann eines Tages war Paulus auf dieser Straße zwischen Jerusalem und Damaskus. Und er war unterwegs, um in Damaskus Christen zu verfolgen. Und dann begegnete ihm Jesus. Und in diesem Moment wurde Paulus geistlich lebendig. Plötzlich verstand er diesen Jesus, den ich verfolgt habe. Der ist der, der sich für mich geopfert hat. Dieser Jesus ist das Beste und das Wertvollste und das Schönste, was es gibt. Und dafür bin ich bereit, mein Leben aufzugeben. Es ging nicht nur Paulus so, sondern es ging auch Onesimus so durch die Verkündigung des Paulus. Vorher lebte er für sich selbst. Onesimus war geistlich tot. Sein einziges Lebensziel schien es zu sein, endlich von seinem Herrn Philemon wegzukommen. Und zwar koste es, was es wolle. Dafür war ihm jedes Mittel recht. Und dann hörte er das Evangelium. Und Onesimus wurde lebendig. Paulus schreibt in Vers 10, Onesimus, das Kind, das ich in meinen Fesseln gezeugt habe. Ja, Paulus verwendet hier das Bild davon, wie ein Mensch entsteht. Und er sagt im Prinzip, genauso wie ein körperlich lebendiger Mensch dadurch entsteht, dass er gezeugt wird, so entsteht ein geistlich lebendiger Mensch dadurch, dass er geistlich gezeugt wird. Die Bibel verwendet dafür auch das Wort wiedergeboren. Und diese geistliche Zeugung, die bewirkte der Heilige Geist durch die Verkündigung des Evangeliums. Plötzlich hatte der geistlich gezeugte oder wiedergeborene Onesimus eben ein neues Leben. Und dieses neue Leben, das hatte ganz praktische Auswirkungen. Paulus schreibt über ihn in Vers 11, also er schreibt zu Philemon und sagt, Onesimus war dir einst unnütz, jetzt aber ist er dir und mir nützlich. Das Spannende an diesem Vers ist, dass der Name Onesimus der Nützliche bedeutet. Paulus sagt also, der Nützliche war dir früher unnütz, jetzt aber lebt er seinen Namen voll aus. Und wie gesagt, die Geschichte von jedem Christen ist anders. Manche kommen zum Glauben wie Paulus und werden scheinbar vom Blitz getroffen, weil sie das Evangelium knallhart trifft. Andere hat das Evangelium eher langsam überzeugt. Wieder andere kennen die Botschaft seit ihrer Kindheit. Ja, Timotheus zum Beispiel, der Diener von Paulus, der war so jemand. Paulus erinnert ihn daran, dass er seit frühester Kindheit von seiner Großmutter und seiner Mutter die Wahrheiten der Bibel beigebracht bekommen hat. Anscheinend hatte Timotheus kein "Ich werde vom Blitz getroffen und falle auf die Erde"-Erlebnis wie Paulus. Aber, und das ist das Entscheidende, was sie alle gemeinsam hatten, ob Paulus, ob Philemon, ob Onesimus oder Timotheus, sie alle hatten das neue Leben gefunden. Aber das ist längst nicht alles. Schon im Epheserbrief haben wir wieder und wieder gesehen, nicht nur unser Leben wird völlig neu, wenn wir Christen werden, sondern auch unsere Beziehungen zu anderen Menschen. Das bringt mich zum zweiten Punkt. Wenn man Christ wird, findet man eine neue Familie. Wenn ihr genau reinschaut in diesen Brief, seht ihr, dass der ganze Brief voll ist von Ausdrücken aus dem Bereich der Familie. Wir haben schon gesehen, in Vers 10 nennt Paulus den Onesimus sein Kind, das er in seinen Fesseln gezeugt hat. Und damit macht Paulus eben auf der anderen Seite deutlich, dass er sich als der geistliche Vater von Onesimus sieht. Es geht um geistliche Eltern und geistliche Kinder. Und das ist ein Prinzip, was sich durch das ganze Neue Testament zieht. Und ich glaube, dieses Prinzip von geistlichen Eltern und geistlichen Kindern haben wir häufig viel zu wenig auf dem Schirm. Wenn wir mal zurückgehen ins Alte Testament, also in die Zeit, bevor Jesus in die Welt kam, da war Gottes geistlicher Segen ganz eng an Kinder und Familie geknüpft. Keine Kinder zu haben, war im Alten Bund eine absolute Katastrophe. Denn Frauen und Männer, die keine Kinder hatten, die waren nicht nur darüber eben traurig, dass sie keine Kinder hatten, sondern sie waren in gewisser Weise von Gottes geistlichem Segen ausgeschlossen. Denn Gott wollte ganz zentral dem Volk damals den geistlichen Segen durch ihre Nachkommen schenken. Ja, und immer wenn keine Kinder da waren, dann sorgte das für familiäre Dramen. Ja, die Beispiele von Sarah und Abraham zeigen uns das, von Jakob und Rahel, von Elkanah und Hannah. Kinderlosigkeit führte zu Eheproblemen, Verzweiflung und großem Hadern mit Gott. Denn es ging um mehr als nur um die Kinder, es ging um geistlichen Segen von Gott. Aber dann plötzlich in diese Zeit spricht Gott durch den Propheten Jesaja zu seinem Volk: Freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht geboren hast. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht in Wehen lagst, denn die Vereinsamte wird mehr Kinder haben als die Verheiratete, spricht der Herr. Und das war für die Menschen damals eigentlich nicht vorstellbar. Wie können Nicht-Verheiratete und Kinderlose sich freuen? Wie können sie jubeln? Und die beste und die wichtigste Frage überhaupt: Wie können Kinderlose denn Kinder haben? Das Neue Testament gibt uns die Antwort, oder besser zwei Antworten. Und die erste und wichtigste Antwort lautet: Gottes geistlicher Segen ist nicht mehr davon abhängig, ob du verheiratet bist oder nicht und ob du Kinder hast oder nicht. Versteht mich bitte nicht falsch. Natürlich ist es immer noch hart, wenn man gerne verheiratet wäre und es nicht ist. Oder wenn man als Ehepaar gerne Kinder hätte und keine bekommt. Und auch andersrum ist es natürlich komplett richtig, dass auch heute noch, wenn man einen Ehepartner findet oder Kinder bekommt, das alles Geschenke Gottes sind. Aber wahr ist eben auch, Jeder Christ heute, ob er verheiratet oder unverheiratet ist, ob er Kinder hat oder nicht, muss deswegen nicht auf Gottes geistlichen Segen verzichten. Ja, das wird zum Beispiel am Leben von Paulus ganz besonders deutlich. Ausführlich erklärt er in 1. Korinther 7, dass er absichtlich ehelos geblieben ist, um sich ganz besonders dem Reich Gottes zu widmen. Aber das ist nicht alles. Es kommt noch etwas dazu. Denn die Wahrheit ist auch, wenn man keine Kinder hat, kann man Kinder haben. Das ist das, was Jesaja 700 Jahre vor Jesus gesagt hat und was damals für die Ohren der Menschen noch total absurd klang. Wie soll das gehen, Kinder nicht zu haben und gleichzeitig welche zu haben? Aber jetzt im Neuen Testament wird es klar. Denn heute geht es nicht nur darum, leibliche Kinder zu bekommen, sondern es geht gerade auch darum, geistliche Kinder zu haben. Und das sind Menschen, die wir vielleicht durch unser Zeugnis zu Jesus geführt haben. Oder es sind Menschen, wo wir dazu beigetragen haben, dass sie Jesus kennengelernt haben. Oder es sind Menschen, die schon Christen sind, aber vielleicht recht neu im Glauben stehen und wir hingehen und sie in ihren ersten Schritten im Glauben begleiten. Ja, auch Patenkinder zum Beispiel können geistliche Kinder sein oder sollten geistliche Kinder sein. Aber auf der anderen Seite muss man nicht Patenonkel oder Patentante sein, um geistliche Kinder zu haben und sie zu unterstützen. Und wisst ihr, dieses Prinzip von geistlichen Kindern, das finden wir immer und immer wieder im Neuen Testament. Johannes zum Beispiel hat einen seiner Briefe an sein geistliches Kind geschrieben, den 3. Johannesbrief an einen gewissen Gaius. Und er schreibt an ihn und über ihn: Ich habe keine größere Freude als die, zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Und er meint damit nicht seine leiblichen Kinder, die vielleicht auch, aber hier ganz zentral eben seine geistlichen Kinder. Paulus schreibt an die Thessalonicher in 1. Thessalonicher 2. Wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Ihr selbst seid Zeugen und auch Gott, wie heilig, gerecht und untadelig wir bei euch den Gläubigen gewesen sind. Ihr wisst ja, wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder. Und wenn wir jetzt zurück zu Philemon gehen, Vers 10, Paulus nennt den Onesimus mein Kind, das ich in meinen Fesseln gezeugt habe. Und diese Rede von Vater und Sohn, das ist nicht einfach nur so eine schöne Redensart, wenn man das halt so macht, jemanden, der durch einen selbst zum Glauben gekommen ist, als Sohn oder Tochter zu bezeichnen. Es ist tatsächlich so, dass Paulus den Onesimus liebte wie seinen eigenen Sohn. Er liebte ihn sogar wie sich selbst. Vers 12 bittet er den Philemon: Nimm ihn, also den Onesimus, auf. Dann fügt er hinzu: Wie mein eigenes Herz. Und ich weiß nicht, ob ihr euch an die letzte Predigt zu Philemon erinnert, aber da hatte ich euch gesagt, dass Paulus in diesem Brief für Herz ein ungewöhnliches Wort verwendet. Ein Wort, was eigentlich nicht Herz bedeutet, sondern eigentlich Eingeweide. Paulus sagt hier also in Vers 12, nimm meinen Sohn Onesimus bei dir auf, weil er mir so wertvoll ist wie mein eigenes Inneres, wie meine eigenen Organe, wie mein eigenes Leben. Und ich möchte mal konkret die von euch ansprechen, die schon länger Christen sind. Habt ihr auf dem Schirm, dass ihr jetzt im neuen Bund das große Geschenk habt, geistliche Kinder zu zeugen oder sie in ihrem Wachstum als Christen zu unterstützen? Und ist euch bewusst, dass mit diesem Geschenk auch eine große Verantwortung verbunden ist? Wie wäre es, wenn du dir konkret in deinem Leben eine Person suchst, um gerade diese Person in ihrem neuen Leben mit Jesus zu unterstützen? Oder dass du dir eine Person suchst, die du ganz bewusst ansprichst auf Jesus, weil sie Jesus noch nicht kennt, für sie betest und sie fragst, ob sie mit dir in der Bibel lesen möchte. Johannes hat die Erfahrung gemacht, dass es keine größere Freude gibt, als eigene geistliche Kinder im Glauben wachsen zu sehen. Aber Paulus bleibt bei seinem Bild von der Familie nicht stehen, bei Vater und Sohn. Denn auch das Verhältnis zwischen Onesimus und Philemon hat sich verändert. In Vers 16 bittet Paulus den Philemon, dass er Onesimus als Bruder aufnimmt. Ja, wenn wir uns jetzt nochmal so in die Geschichte reinversetzen, dann fällt uns auf, dass das eine ganz schön heikle Angelegenheit ist. Bei der Vorgeschichte. Ja, Philemon ist der Sklavenbesitzer, Onesimus der Sklave. Onesimus ist vor Philemon abgehauen. Philemon gehört das Geld, Onesimus hat es gestohlen. Und doch sagt Paulus nicht einfach, Philemon, mach jetzt den Onesimus zu deinem Bruder. Sondern Paulus stellt fest, dass durch den Glauben Onesimus plötzlich der Bruder von Philemon ist. Onesimus ist jetzt Teil dieser neuen Familie. Und diese neue Familie, auch das ist interessant, ist eine ewige Familie. In Vers 15 stellt Paulus dem Philemon in Aussicht, nimm den Onesimus auf, du wirst ihn dann ewig besitzen. Ja, und natürlich war allen klar, dass weder Philemon noch Onesimus ewig in Kolosse leben würden. Aber Paulus richtet den Blick darüber hinaus. Und er hat diese neue Familie vor Augen, zu der jetzt beide durch den Glauben gehören. Und er sagt, diese Familie, die hat eben jetzt ewigen Bestand. Philemon und Onesimus, ihr seid in alle Ewigkeit Geschwister. Der Onesimus lernte Jesus kennen. Oder besser gesagt, Jesus machte sich dem Onesimus bekannt, indem er ihn zu Paulus führte. Und das brachte dem Onesimus ein neues Leben. Das haben wir im ersten Punkt gesehen. Und es brachte ihm eine neue Familie, haben wir im zweiten Punkt gesehen. Und trotzdem war nicht alles schön und rosarot im Leben von Onesimus. Denn manche Herausforderungen, die blieben bestehen. Und es ist sogar so, dass neue Herausforderungen mit dazu kamen, seit Onesimus Jesus kennengelernt hat. Und das bringt mich zu meinem dritten und letzten Punkt. Wenn man Christ wird, findet man neue Herausforderungen. Wir haben schon öfter gesehen, dass wenn man Christ wird, man neue Herausforderungen findet. Herausforderungen, die man nicht kannte, als man noch kein Christ war. Da ist zum Beispiel der dauerhafte Kampf gegen das eigene Fleisch. Gegen das alte Herz in mir ist der Kampf gegen den Teufel und seine Armee mit der geistlichen Waffenrüstung. Und da sind auch viele andere Herausforderungen. Und ich glaube, dass wir bei Onesimus hier konkret drei Herausforderungen sehen, die das Christsein für Onesimus mit sich brachte und die es heute in anderer Form auch für uns mit sich bringt. Es sind folgende drei Dinge. Christsein bedeutet, bereitwillig zu dienen, bereitwillig für eigene Schuld gerade zu stehen und bereitwillig sich unterzuordnen. Bereitwillig zu dienen, bereitwillig für Schuld gerade zu stehen und bereitwillig sich unterzuordnen. Erstens, Christsein erfordert, bereitwillig zu dienen. Ja, wenn man jetzt von außen drauf blickte, auf das Christsein von Onesimus, dann muss man sagen, ja, so wirklich wurde sein Leben jetzt nicht besser. Onesimus war immer noch ein entflohener Sklave, der immer noch hoffen musste, dass ihn niemand erwischt. Und dazu kam, dass er jetzt ein Diener von Paulus wurde. Paulus schreibt ja, das haben wir schon gesehen, aus dem einst unnützen Onesimus wurde jetzt ein nützlicher Onesimus, der jetzt eben seinem Namen, der Nützliche, alle Ehre machte. Was tat Onesimus so Nützliches? Vers 13 lesen wir das. Er diente Paulus in seiner Gefangenschaft. Ja, wir haben ja schon öfter gesehen, zu diesem Zeitpunkt stand Paulus vermutlich unter Hausarrest. Das heißt, er durfte nicht rausgehen, aber es durften schon Leute zu ihm kommen. Vielleicht hat Onesimus für ihn eingekauft. Vielleicht hat er für Paulus Dienste in der Gemeinde in Rom übernommen. Wir wissen sicher, dass er den Epheserbrief, den Kolosserbrief und eben den Philemonbrief überbracht hat. Onesimus machte das, was Paulus ihm gesagt hat. Und zwar freiwillig. Ja, bisher war sein Leben ein unfreiwilliger Dienst für seinen Herrn Philemon gewesen. Ein Dienst, den er gehasst hat. Aber jetzt wollte er nützlich sein. Und von seiner Nützlichkeit hatte er gar nichts. Ja, wenn sein Herr wenigstens was Besonderes gewesen wäre, dann hätte das ja auch auf ihn abgefärbt. Also nach dem Motto, mein Herr ist der sowieso und ich darf ihm dienen. Aber Paulus war ein Geächteter. Es gab genug Gründe, sich für Paulus zu schämen. Ja, zum Beispiel auf Schulhöfen. Es ist ja so, da gibt es manchmal die Außenseiter. Und mit den Außenseitern will man nicht nur nichts zu tun haben. Das ist ja noch so die eine Sache. Weil man sie halt irgendwie seltsam findet oder so. Sondern man will auch nichts mit ihnen zu tun haben, weil dann ja die anderen denken könnten, was ist denn mit dem los, dass der sich mit so einem abgibt? Später im 2. Timotheusbrief stellt Paulus ernüchtert fest, dass ihn bei seinem ersten Prozess in Rom alle verlassen haben. Und vermutlich war ein Grund dafür, dass sie Angst hatten, dass sein schlechter Ruf auf sie abfärbt. So jemand geht bei dem da mit in den Prozess, um ihn zu unterstützen. Und Paulus bittet dann auch den Timotheus, schäme dich nicht wegen meiner Gefangenschaft, sondern leide mit uns für das Evangelium. 2. Timotheus 1, Vers 8. Anscheinend war das Onesimus egal. Onesimus diente Paulus, weil er wusste, was er ihm und noch viel mehr Jesus verdankte. Die große Ironie des Philemon-Briefs oder des Lebens des Onesimus ist, Onesimus floh vor der Sklaverei und er wurde ein freiwilliger Sklave Jesu Christi. Christsein erfordert, bereitwillig zu dienen. Das zweite ist, Christsein erfordert, bereitwillig für Sünde gerade zu stehen. Das ist unsere zweite Herausforderung. Ja, als Christen wissen wir, alle unsere Sünden sind uns von Gott vergeben. Er hat sie so weit von uns entfernt, wie der Osten weg ist vom Westen. Er hat sie an die tiefste Stelle des Meeres versenkt. Unsere Schuld und unsere Sünde wird uns nie wieder verurteilen können. Sie wird nie wieder gegen uns verwendet werden können. Und jetzt könnte man ja denken, naja, damit hat sich jetzt auch alles, was die Sünde in meinem Leben für Folgen hat, völlig in Luft aufgelöst. Aber so ist das nicht. Gerade weil uns alle unsere Sünden vergeben sind, weil wir das glauben und wissen dürfen, ist es wichtig, dass wir zu unserer Sünde stehen. Dass wir bereit sind, vor anderen auch Schuld einzugestehen. Und wenn es möglich ist, was nicht immer möglich ist, aber wenn es möglich ist, zu versuchen, es wieder gut zu machen. Nirgends in diesem Brief sagt Paulus, Philemon, Onesimus hat sich jetzt bekehrt und damit ist seine Schuld weg und was er dir angetan hat, ist jetzt völlig egal. Sagt Paulus nicht. Und wir sehen das zum Beispiel daran, dass Onesimus dem Philemon unter die Augen treten muss. In Vers 11b schreibt Paulus, ich sende ihn, also Onesimus, hiermit zurück. Und stellt euch das einfach mal vor. Der Onesimus hat seine drei Briefe dabei, zusammen mit Tychikus. Beiden machen sich also auf diese lange Reise, hunderte von Kilometern von Rom nach Kolosse. Und irgendwann kommt der Onesimus beim Philemon an und klopft an die Tür. Der Philemon macht die Tür auf und da steht sein entflohener Sklave. Ja, natürlich hat Onesimus diesen Brief dabei, aber den kennt der Philemon ja noch nicht. Ja, alles, was Philemon erstmal sieht, ist ein entflohener Sklave, der ihm Geld geklaut hat. Und ich glaube, dass es für Onesimus nicht gerade einfach war, daran zu denken, wie es sein muss, bei Philemon an die Tür klopfen zu müssen. Und dann ist da noch das gestohlene Geld. Und auch das Problem löste sich nicht einfach in Luft auf. Paulus bietet deshalb an, das Geld für Onesimus zu bezahlen. Vers 18. Wenn er dir aber Schaden zugefügt hat oder etwas schuldig ist, so stelle es mir in Rechnung. Ich, Paulus, schreibe es eigenhändig. Ich will es erstatten. Für Onesimus bedeutete sein Christsein offen mit seinem Versagen umzugehen. sich seiner Vergangenheit zu stellen. Und das war keine einfache Sache nach dem, was er getan hatte. Ja, und auch bei dir ist es so, Jesus hat dir deine Sünden vergeben. Und auch bei dir ist es so, dass das trotzdem nicht bedeutet, dass alle Folgen der Sünde hier auf dieser Erde deswegen gleich weg sind. Und gerade weil du weißt, dass deine Sünde dich im Blick auf die Ewigkeit nie wieder verurteilen kann, möchte ich dich ermutigen, dich deiner Sünde zu stellen, sie anderen zu bekennen und auch zu versuchen, Dinge wieder gerade zu rücken, wenn es möglich ist. Die zweite Herausforderung, Christsein bedeutet, sich bereitwillig seiner Schuld zu stellen. Und das dritte und letzte, Christsein bedeutet, sich bereitwillig unterzuordnen. Paulus versucht einerseits, den Philemon zu ermutigen, den Onesimus wieder anzunehmen und ihm zu vergeben. Und wenn wir den Brief genau lesen und so ein bisschen zwischen die Zeilen gucken, dann scheint es auch so zu sein, als wünscht Paulus sich, dass Philemon den Onesimus freilässt. Auch wenn Paulus das an keiner Stelle wirklich ausdrücklich schreibt. Aber erstmal bedeutet das, dass Onesimus Sklave war und dass er auch Sklave blieb, nachdem er Christ wurde. Natürlich konnte Philemon ihn freilassen, vielleicht hat er das auch getan, aber zunächst kam Onesimus als Sklave zurück zu Philemon. Mit all den Pflichten, sich als Sklave unterzuordnen. Wie gesagt, Onesimus hatte ja drei Briefe mit dabei, nicht nur den Brief an Philemon persönlich, sondern auch den Brief an die gesamte Gemeinde in Kolosse. Und in diesem Brief steht, Kolosser 3, Vers 22, ihr Sklaven, gehorcht euren leiblichen Herren in allen Dingen. Nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens als solche, die Gott fürchten. Und ganz ähnlich steht es auch im Epheserbrief. Und es richtet sich eben an die Sklaven in der Gemeinde, sozusagen an die Onesimusse dieser Welt. Als Nichtchrist konnte Onesimus einfach abhauen. Natürlich musste er vorsichtig sein, vor der Strafe des römischen Staates, aber ansonsten konnte er das einfach machen. Aber jetzt stand Onesimus plötzlich vor der Herausforderung, vor der wir alle als Christen stehen. Dass wir unseren Arbeitgebern, unseren Chefs, unseren Lehrern, unseren Vorgesetzten gegenüber uns unterordnen sollen. Weil eben unser Vorgesetzter, in Anführungszeichen im Himmel, das so sagt. Aber es bleibt immer noch eine Frage. Warum fordert Paulus diesen Gehorsam? Ich denke, wir können schnell einsehen, dass wir uns als Christen unseren Vorgesetzten unterordnen sollen. Aber hier geht es ja gar nicht darum, dass Onesimus irgendwie freiwillig für Philemon als Chef arbeitete. Hier geht es um Sklaverei. Warum verurteilt Paulus Sklaverei nicht viel stärker? Warum ruft er nicht zumindest die christlichen Herren dazu auf, ihre Sklaven alle freizulassen? Viele Menschen irritiert das, wenn sie die Bibel lesen. Das Alte Testament hat Gesetze, wie man mit Sklaven umgehen soll. Und das Neue Testament ist in eine Kultur geschrieben, in der Sklaverei völlig normal war. Wie kann das sein, dass die Bibel so wenig dazu sagt, dass man gegen Sklaverei vorgehen soll? Gehen wir kurz erst ins Alte Testament. Dort gibt es tatsächlich Gesetze zum Umgang mit Sklaverei. Aber das heißt nicht, dass die Bibel Sklaverei gut findet oder sagt, jeder Christ oder jeder Jude damals soll einen Sklaven haben. Diese Gesetze waren auf der anderen Seite dafür da, dass sie die Sklaven schützen sollten, falls Israeliten sich Sklaven besorgt haben. Keine Kultur in der gesamten Antike musste ihre Sklaven so gut behandeln wie das Volk Israel. Regelmäßig gab es Jahre, wo alle Sklaven freigelassen werden mussten. Gottes Gesetz an dieser Stelle sagt nicht, Sklaverei ist gut, sondern es sagt, wenn jemand von euch Sklaven hat, dann aber bitte nur so, mit den Einschränkungen und damit den Sklaven gut zu behandeln. Grundsätzlich entspricht Sklaverei nicht dem biblischen Menschenbild. Vor allem, weil bei der Sklaverei plötzlich ein Mensch zum Besitz eines anderen Menschen wird. Wie ist das jetzt im Neuen Testament? Tatsächlich fordert Paulus an keiner Stelle die Herren dazu auf, die Sklaven generell alle freizulassen. Aber auch er erklärt Sklaverei niemals für etwas Gutes. Und warum tut er das nicht? Warum fordert das Neue Testament das an keiner Stelle? Und ich glaube, es gibt dafür drei Gründe. Erstens, ohne Sklaverei hätte die Wirtschaft im Römischen Reich nicht funktioniert. Wie gesagt, ein Drittel der Bevölkerung waren Sklaven und ganz, ganz viele Wirtschaftszweige funktionierten fast ausschließlich mit Sklaven. Wenn, dann musste das System langsam verändert werden. Zweitens, es war zu dieser Zeit für die Sklaven relativ normal, ab einem gewissen Alter von ihren Herren in die Freiheit entlassen zu werden. Also in den meisten Fällen war Sklaverei gar nicht auf Lebenszeit. Und gerade in dieser Zeit, als der Philemonbrief geschrieben wurde, war es so üblich, dass die Herren ihre Sklaven irgendwann freiließen, dass Kaiser Augustus ein paar Jahrzehnte vorher ein Gesetz erlassen hatte, was diese Praxis einschränken sollte. Also Augustus hat gesagt, ihr lieben Herren, passt mal auf, nicht so viele Sklaven freizulassen, denn jeder Sklave war danach automatisch römischer Bürger. Und tatsächlich empfiehlt Paulus auch in 1. Korinther 7, Vers 21, allen Sklaven in der Gemeinde, wenn es möglich ist, dann strebt es an, freigelassen zu werden. Der dritte Grund ist, dass es zwar tatsächlich so war, dass Sklaven in Rom rein rechtlich gesehen Gegenstände waren, mit denen die Herren machen konnten, was sie wollten. Aber tatsächlich kam in der Praxis das äußerst selten vor. Sklaven waren teuer und schon deshalb wurden sie meistens von ihren Herren gut behandelt. Ja, wir haben sogar Berichte darüber, dass die Herren mit ihren Sklaven teilweise befreundet waren. Und wenn man sich die Jahrhunderte danach anschaut, wo das Römische Reich immer schwächer wurde und das Christentum sich immer weiter ausgeprägt hat, dann merkt man, je weiter sich das Christentum ausbreitete, desto mehr verschwand die Sklaverei. Es war kein Aufruf zur Revolution, sondern von Jesus veränderte Herzen, die dafür sorgten, dass die Sklaverei langsam, aber sicher aus Europa verschwand. Und es ist umso tragischer, dass nach der Entdeckung Amerikas die christlich geprägten Völker Europas wieder anfingen, Hunderttausende Afrikaner und Südamerikaner zu versklaven. Aber auch hier waren es bekennende Christen wie William Wilberforce oder John Newton, die die Abschaffung der Sklaverei dann wieder einmal durchsetzten. Nein, Sklaverei ist nicht mit Gottes Willen vereinbar. Aber weil für die damaligen Sklaven nicht ihre ganz normale Sklaverei das große Problem war, sondern die Sklaverei der Sünde das schlimmste Problem war. Deswegen kümmert sich das Neue Testament zuerst um die Befreiung von dieser Sklaverei. Und je mehr diese Sklaverei der Sünde auf dem Rückzug war, desto mehr verschwand auch die körperliche Sklaverei. Zu Beginn haben wir gesehen, dass Menschen auf unterschiedliche Arten und Weisen zum Glauben kommen. Manche dramatisch an einem Tag, manche über einen längeren Zeitraum, manche fast ohne es zu merken. Und vielleicht gehörst du heute Morgen auch noch zu einer anderen Gruppe. Vielleicht hast du heute Morgen festgestellt, dass du dieses neue Leben noch nicht hast. Und dann rufe ich dich auf, dass du dich an den Jesus wendest, der Onesimus aus seiner Sklaverei der Sünde befreit hat und der auch dich befreien kann. Und wenn du das neue Leben kennst, dann ermutige ich dich, dieses neue Leben auch mit all seinen Konsequenzen und all seinen Herausforderungen zu leben, so wie Onesimus das tat. Und wir werden jetzt gleich nach der Predigt zusammen ein Lied singen. Und dieses Lied stammt nicht von Onesimus. Es ist sogar ziemlich neu. Aber ein ganz ähnliches Lied könnte er gesungen haben, wenn er als alter Mann so auf sein Leben zurückblickte. Auf sein altes Leben. Ich war verloren in Dunkelheit und ging den Weg der Welt. Doch was versprach mir Sicherheit, ließ mich zerstört zurück. Und keine Hoffnung hatte ich, gehorchte dir, Herr, nicht. Wenn du mich nicht zuerst geliebt, wäre ich noch gegen dich. So lief ich los, getrennt von Gott und weg von Philemon. Und sah doch nicht den Preis. Doch voller Gnade zogst du mich und führtest mich zum Kreuz, nämlich durch die Verkündigung des Paulus. Die Liebe Gottes sah ich dort, erlitt an meiner Statt und trug den Zorn, der mir doch galt. Aus Gnade lebe ich, und zwar mein neues Leben. Jetzt lebe ich, Herr, für dich allein, sodass es alle sehen, könnten hinzufügen, mit all den Herausforderungen, die das mit sich bringt. Die Kraft zu folgen deinem Wort, sie kommt doch nur von dir. O Vater, nimm mein Leben hin, gebrauch mich, wie du willst, nämlich als der Nützliche. Bekennen will ich alle Zeit. Mein Ruhm, Herr, bist nur du. Amen.